Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Hallo Benedikt.
Hallo.
Freut mich sehr, dass du da bist. Ich habe für diese Folge eine kleine Überraschung für dich.
Unbelastet konnten die beiden Mannschaften aufspielen. Schon in der 5. Minute gab es den ersten Aufreger, als Luzerns Januf.
Weißt du, was ich dir da zeige?
Ja, ich mag mich zwar nicht mehr an alle Details dieses Spiels erinnern, aber ja, klar, diesen Moment, den werde ich nie mehr vergessen. Das war mein erstes Spiel als Profi. Das muss im Mai 2009 oder 10 gewesen sein.
2010. 16. Genau. Mai 2010 habe ich herausgefunden. Im Stadion Letzigrund, also bei mir zu Hause in Zürich, gegen die Grasshoppers. Weißt du noch, welche Minute du gekommen bist?
Ja, das weiß ich, glaube ich, auch. Das war in der 79. Minute, also ziemlich wenig Spielzeit, aber das war trotzdem natürlich ein sehr tolles Erlebnis und eines, das ich nie mehr vergessen werde, obwohl ich nicht mal mehr weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Wobei ich glaube, dass wir das damals gewonnen haben.
Luzern gewann mit 1:0.
Genau, es war das letzte Spiel der Saison und der FC Luzern hat sich damit für den europäischen Wettbewerb qualifiziert.
Die Luzerner Fans feierten Sieg und Europa.
Wobei man zugeben muss, dass der Kommentator, der legendäre Hans Jucker, nicht mal erwähnt hat, dass in der 79. Minute Benedikt Koller eingewechselt wurde. Was hast du für Gefühle, wenn du das jetzt siehst?
Gemischte Gefühle tatsächlich. Also einerseits weiß ich, dass mir das damals sehr viel bedeutet hat und dass das für mich natürlich auch ein Erfolg war zu dieser Zeit. Wenn ich jetzt aber daran zurückdenke, ist es auch sehr weit weg, weil ich mich ja davon wegbewegt habe und jetzt in meinem Alltag auf der anderen Seite sozusagen bin, also über Sport berichte und nicht mehr selber auf dem Platz stehe. Aber ich habe natürlich durchaus gute Erinnerungen an diesen Moment.
Mein Kollege Benedikt Koller ist das geworden, wovon viele träumen. Er wurde Profifußballer. Doch zu welchem Preis? Das erzählt er uns im Podcast. Ich bin David Vogel. Ich wollte ja auch Profifußballer werden. Meine Söhne, die wollen es jetzt. War das bei dir immer klar, dass du das mal schaffen würdest?
Nein, klar war das auf keinen Fall. Und ich muss auch sagen, dass ich da jetzt nicht so akribisch darauf hingearbeitet habe von Anfang an. Mhm. Ich habe einfach gerne Fußball gespielt und meine Eltern hatten dann die Idee, dass sie mich in die Kiki-Schule schickten. Das ist so ein Training des SC Buchs, das ist in Nidwalden. Mhm. Und da ging es aber wirklich vor allen Dingen um Spaß und Freude am dem Ball nachjagen und noch nicht so sehr um Leistung. Und ich bin eigentlich mit Freude in den Fußball eingestiegen. Ja.
Ich stelle mir vor, der kleine Benedikt in der Kiki-Schule und du fällst da auf oder bist du auch einer von vielen?
Ich war immer sehr klein, aber ich bin dann doch ziemlich bald den Trainern aufgefallen, weil ich schnell war, weil ich eine gute Technik schnell entwickelt hatte. Und ja, ich bin dann schon, denke ich, aufgefallen, vor allen Dingen, weil ich auch lange Haare hatte. Ach. Und man fällt auf jeden Fall auf mit langen Haaren. Unsere Gegner, die haben immer von den zwei starken Mädchen gesprochen. Es gab da noch ein Mädchen. Und ja, also ich fand das nicht nur toll damals, aber ich dachte mir, ja, das gehört halt auch dazu, wenn man Fußball spielt, dass es solche Sprüche oder Provokationen gibt und hat mir nicht weiter was draus gemacht. Und das ist dann so, wenn man jung und gut ist, dann gibt es schon ziemlich früh so Talentspäher, die Jungen sichten, die gut sind. Und viele, die dann eben in Nidwalden spielen, gehen früher oder später zum SC Kriens oder zum FC Luzern. Und das war bei mir auch der Fall. Ich wurde von beiden großen Clubs der Zentralschweiz umworben. Ich konnte mit dem FC Luzern an internationale Hallenturniere mitgehen. Das war sehr eindrücklich, weil man da schon als Kleiner gegen die Junioren von Real Madrid oder Bayern München spielt. Und beim SC Kriens war es ganz anders, da ist die Atmosphäre viel familiärer und habe mich dann für den SC Kriens entschieden.
Okay. Schulisch, wie lief's da?
Ja, es war sicher auch ein Glück, dass ich dann in die Sportschule in Luzern, an der Kantonsschule Luzern, gehen konnte. Das ist so ein Angebot, das damals noch ziemlich neu war, heute aber ziemlich etabliert ist. Und das versucht, Spitzensport und die Ausbildung miteinander zu verbinden. Dafür hat man nur am Morgen Schule und kann nachmittags trainieren oder umgekehrt. Und das hat sich wirklich lange Zeit sehr gut angefühlt. Wir waren da eine eingeschworene Crew. Wir fühlten uns auch besonders, weil wir halt wenig zur Schule mussten. Wir hatten unseren Stammtisch da in der Mensa und haben uns gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt. Und ja, wir wollten gut ankommen und kamen das zuweilen tatsächlich auch bei den Mädchen. Und ja, also das war eine sehr tolle Zeit für mich, weil es gab viel Aufmerksamkeit. Wir waren sportlich erfolgreich und ja hielten uns auch so ein bisschen für besonders.
Also du bist wirklich auf dem perfekten Weg zum Profi. Alles ist gut.
Ja, das kann man so sagen. Ich habe dann später zum FC Luzern gewechselt und ich habe dann schon gemerkt, dass da auch Talente rausflogen und irgendwann diesen Weg nicht mehr weitergegangen sind. Aber ich hatte das Glück, dass ich immer gut genug war und mich hat es da in diesen Selektionen nicht getroffen, dass ich da rausgefallen wäre. Und dann eines Tages, ich war da schon U21-Spieler und hatte mich mittlerweile zu einem starken Mittelfeldspieler entwickelt, habe ich ein Aufgebot der ersten Mannschaft gekriegt. Da hat mich der Trainer angerufen und gesagt, ich sei bei einem Testspiel mit im Aufgebot, was für mich natürlich wahnsinnig war. Ich habe damals nicht damit gerechnet und ja, ich war stolz. Ich wollte das natürlich sofort meinen Freunden erzählen und habe dann einen guten Freund auf dem Teamspaziergang angerufen und ihm mitgeteilt, dass ich aufgeboten sei. Und was weniger gut daran war, war dann, dass ich vom Trainer, der diese Szene beobachtet hatte, der mir beim Telefonieren zugesehen hat, der ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, sowas gehe nicht, das sei unprofessionell und hat mich umgehend wieder aus dem Aufgebot gestrichen. Und das war irgendwie hart in dem Moment, wenn du als Jugendspieler aufgeboten wirst, einfach wieder rausgestrichen zu werden. Und
ja, ich finde den Umgang ein bisschen harsch. Also du kriegst zum ersten Mal, sieht man dich, man sagt dir, du bist gut, dann schaffst du es, aber man gibt dir nicht alle Regeln bekannt quasi.
Genau, das hat mich auch irritiert, weil ich habe das gar nicht gewusst, dass ich da mein Handy nicht brauchen durfte. Aber ich wurde später wieder für andere Testspiele aufgeboten und eigentlich gleich da, als ich dann die Matura gemacht habe, kurz davor, habe ich dann auch vom FC Luzern einen Profivertrag angeboten gekriegt.
Also du hast es wirklich geschafft. Du bist Profi.
Genau.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwise begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Und wie war der Schritt von U21 zu den Profis? Ich meine, es gibt ja auch heute Profis, die 18, 19, 20 sind.
Also natürlich ist es sehr toll, wenn man da in eine gute Fußballmannschaft reinkommt und da auch Spiele erlebt, die man auf den Junioren oder auf Junioren-Ebene so nicht erleben würde, vor Fans zu spielen oder auch Autogramme zu geben oder als ich dann das erste Mal einen Fan mit meinem Namen und der Nummer auf dem Trikot gesehen habe. Das war schon irgendwie auch beglückend, das auf jeden Fall. Und gleichzeitig aber eben gab es diesen Aspekt, den man von außen wahrscheinlich nicht so mitkriegt oder nicht sieht, dass halt der Konkurrenzkampf innerhalb solcher Profiteams einfach unglaublich groß ist und man da tatsächlich von jedem anderen Spieler einfach ein Konkurrent ist.
Mhm. Kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, es gab diese Szene, dass ich in einem meiner ersten Trainings mit den Profis, ich war da neu und habe versucht, mich zunächst einmal anzupassen, aber habe dann gemerkt, es läuft gut und habe dann einem Mitspieler auch den Ball in einem Zweikampf abgenommen und habe gedacht, ja, das war gut so.
Ja, klar,
und
das Mittelfeldspieler, genau, zweikampfstark.
Genau, und dann kam der Spieler aber gleich hinterher zu mir und meinte so, das machst du kein zweites Mal, sonst breche ich dir beide Beine.
Oh, lala.
Und das war schon irgendwie, das hat was ausgelöst in mir, das hat mich irritiert sehr stark. Ich dachte so, das kann irgendwie nicht sein, dass ein erfahrener Spieler mir gleich sowas mit auf den Weg gibt. Das hat mich eingeschüchtert und ja, das war irgendwie ein einprägsames Erlebnis.
Ein Einzelerlebnis oder hat sich das weitergezogen?
Für mich waren die Veränderungen abseits des Platzes eigentlich fast noch stärker im Vergleich zu dieser Zeit, als ich bei den Junioren gespielt habe. Ich habe da gemerkt, dass es ja auch neben dem Platz ganz andere Umgangsformen gibt, die mir auch nicht zugesagt haben.
Inwiefern? Also abseits des Platzes, da ist man ja nicht als Mannschaft unterwegs.
Ich habe dann einfach gemerkt, dass ich anders ticke als viele meiner Mitspieler, dass ich Dinge im Alltag anders mache. Das führte dann mehrmals zu Irritationen. Also beispielsweise bin ich mit dem Rad zum Training gekommen und die meisten Kicker kamen da mit ihren teuren Autos. Oder auch, dass ich im Teamcar, wenn wir auf Auswärtsfahrten waren, habe ich halt Bücher gelesen oder Zeitungen und das kam dann auch nicht so gut an. Also viele meiner Mitspieler nannten mich dann schnell Einstein. Und ja, irgendwie auf mehrere subtilere und weniger subtile Arten wurde mir so ein bisschen klar gemacht, dass ich anders sei. Ich habe das dann auch so empfunden. Ich hatte auch andere Kleider an als die meisten Fußballer, die mit mir da gekickt haben. Und ja, mehrmals ist da auch ein Teamkollege auf mich zugekommen und meinte, weil ich enge Röhrenjeans getragen habe, ob ich schwul sei. Und das fand ich dann nicht so lustig.
Was macht das mit dir? Also ich meine, wenn man in so eine Profimannschaft kommt, will man ja irgendwie trotzdem dazugehören. Gleichzeitig nehme ich dich jetzt als eine charakterstarke Person wahr.
Das war ein ambivalentes Gefühl, denn einerseits will man ja dazugehören, man will sich auch mit guten Leistungen zeigen und versuchen, im Team zu etablieren. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich mich durch Leistung einfach ins Team spielen müssen. Ich glaube, gute Spieler, das scheint auch heute manchmal noch so zu sein, die können sich eher leisten, nicht ganz ins Gefüge zu passen, weil sie einfach so gut sind, dass man auf sie nicht verzichten will. Oder aber man bringt sich durch, damals war es jedenfalls so, durch diese sozialen Games, die es innerhalb der Mannschaft gibt, in eine Position, in der man sich unangreifbar macht. Und bei uns war das so, dass ich gemerkt habe, dass ich mich dann hätte anpassen müssen. Ich hätte, wie das viele meiner Teamkollegen getan haben, andere fertig machen müssen, um selber besser dazustehen. Und da habe ich gemerkt, dass das für mich nicht stimmt, dass ich das nicht möchte, dass ich mich damit nicht wohlfühle. Und ich habe das dann nicht gemacht und entsprechend wurde ich dann so aber auch ja, zum Außenseiter, fühlte mich irgendwann einsam, unverstanden und die Einschüchterung, die ich dann eben in der Kabine erlebt habe, die hatte auch Auswirkungen auf mein Verhalten auf dem Platz, weil ich dann plötzlich auch Angst hatte, auch Fehler auf dem Feld zu machen.
Klar, also es steht ja nicht nur die sportliche Leistung auf dem Spiel, es steht die ganze soziale Stellung in dieser Mannschaft steht auf dem Spiel.
Genau, und ich habe dann auch gemerkt, dass das was mit mir macht, dass ich nämlich irgendwann nicht mehr nicht mehr mich aufs Training am Morgen gefreut habe, dass ich mich schon eher auf die Zeit nach dem Training mit Menschen gefreut habe, die nichts mit Fußball zu tun haben und ich einfach nicht mehr gerne ins Training ging.
Ich wollte immer Radiomoderator werden und ich bin jetzt Radiomoderator quasi. Du wolltest immer Fußballer werden und jetzt stehst du da und siehst, das ist doch nicht ganz das, wie du dir das vorgestellt hast. Ich würde in ein Loch fallen.
Nein, also in ein Loch gefallen bin ich eigentlich nicht, weil ich einen guten familiären Rückhalt gespürt habe, auch von meinen Freunden getragen war. Ich wusste zugleich auch, dass ich auch andere Optionen hatte.
Also du hast ja die Matur im Sack, eben dank des Sportgymnasiums. Was machst du dann in diesem Moment, wo es dir so schlecht recht geht? Sagen wir es mal so, was machst du dann?
Ja, also es ist so, wenn du als junger Fußballer in so ein Profiteam reinkommst, dann gibt es immer so nach einer gewissen zeitlichen Abständen gibt es so ein Standortgespräch und das war bei mir dann auch der Fall, dass ich ein solches Gespräch hatte und ich wusste, dass ich zur Geschäftsstelle mit den Clubverantwortlichen gehen muss. Ich bin dann auch dorthin gegangen und habe mir aber vorgenommen, dass ich nicht einfach nur über meine fußballerische Zukunft mit den Verantwortlichen sprechen möchte, sondern dass ich ihnen eben auch sage, dass ich gerne studieren möchte. Ich musste ein bisschen den Mut zusammennehmen, weil ich schon ahnte, dass das womöglich nicht so gut ankommen könnte. Und die Reaktion darauf war dann die, dass die Clubverantwortlichen mir sagten, was fällt dir eigentlich ein? Jedes Kind in der Zentralschweiz hat den Traum, Profifußballer zu werden und für den FC Luzern zu spielen. Und du möchtest nebenbei auch noch studieren. Ich soll mich gefälligst aufs Fußballspielen konzentrieren. Mhm. Als ich diese Reaktion der Clubführung aufgenommen habe, war ich erstmal ziemlich baff, habe mich verabschiedet, lief aus der Geschäftsstelle raus und dann hatte ich intuitiv diesen Gedanken, das war's. Das ist, für mich ist es vorbei, ich werde meine Karriere beenden, weil ich in diesem Moment entschieden habe, dass ich studieren möchte, dass ich mich anders entwickeln möchte und entsprechend aufhören werde, Fußball zu spielen. Das habe ich dann der Clubführung auch so mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag nach einem Jahr und nur 2 Einsätzen in der höchsten Schweizer Spielklasse, in der Super League, und ich war damals 20, lief da raus und ich war ziemlich erleichtert, dass ich das geschafft hatte, zu mir zu stehen und mitzuteilen, was ich möchte und was nicht.
Immerhin, jetzt sind wir Kollegen bei der NZZ. Du bist im Sport gelandet. Das heißt, jetzt hast du wirklich die Perspektive gewechselt und du bist Teil dieser ganzen Berichterstattungsmaschinerie über diese EM, über die Spieler, jetzt am Sonntag das Finale. Und ich nehme an, du bist auch dem einen oder anderen Schweizer Nationalspieler begegnet in diesen Jahren. Was macht das mit dir, plötzlich auf der anderen Seite zu sein, im Wissen, du hättest Teil davon sein können?
Das ist eine anspruchsvolle Frage, weil ich mittlerweile schon ziemlich weit davon weg bin. Aber klar, manchmal, wenn ich im Stadion sitze, gibt es diesen Gedanken. Gleichzeitig ist es so, dass ich davon profitiere, dass ich früher selber Fußball gespielt habe, dass ich diese Strukturen kenne, dass ich weiß, wie der Fußball funktioniert. Mhm. Damals war es mir wichtig, sehr schnell ganz klar Distanz zu schaffen. Ich habe dann nach meinem Rücktritt auch einige kritische Interviews gegeben und über meine Erfahrungen im Fußballgeschäft gesprochen, dass Fußballer dumm seien und das kein Klischee ist. Okay. Oder ich habe gesagt, dass das Fußballgeschäft verlogen ist, weil es da halt um viel Geld geht und dieser Konkurrenzkampf auch so unerbittlich ist. Das habe ich ja auch zu spüren gekriegt. Und später habe ich diese Aussagen bereut, weil ich denke, dass ich da unpräzise war und auch im Frust Dinge über Fußballer und das Fußballgeschäft im Ganzen gesagt habe, die ich so heute nicht mehr formulieren würde. Mhm. Und doch denke ich, dass diese Reaktionen sind auch aus dem Gefühl heraus entstanden, dass ich denke, eigentlich wünsche ich mir, dass jemand wie ich auch Platz haben könnte im Profifußball.
Mhm. Ist denn das heute immer noch so?
Ich denke, es gibt immer noch strukturelle Probleme. Ich glaube aber, dass es da auch Veränderungen in den letzten Jahren und vielleicht auch sogar mittlerweile Jahrzehnten gegeben hat. Oder auch weiß ich von verschiedenen Leuten, die heute Profifußballer sind und durchaus nebenbei einem Studium nachgehen können und das auch tun. Also ich denke, es gibt da sicher Entwicklungen. Trotzdem denke ich, dass dieses starke Gruppensetting, in dem Profifußball stattfindet, nach wie vor es vielen Leuten, die auch gewisse gesellschaftliche Entwicklungen in den Fußball tragen könnten, erschweren, dass die einen Platz da haben können. Und ich denke, das ist schade. Ich habe das auch als Reaktion auf diesen Artikel, den ich geschrieben habe, auch von verschiedenen Leuten Rückmeldungen gekriegt, die davon berichtet haben, dass sie ähnliche Probleme in ihren Spitzenteams gemacht haben. Und das ist gar nicht nur auf den Fußball beschränkt. Ich denke, das ist ein Problem, das der Spitzensport in vielen Ausprägungen damals hatte und heute, so wie ich das wahrnehme, immer noch hat.
Ich bin froh, bist du bei uns. Vielen Dank für dein Kommen. Danke.
Danke vielmals.
Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.